ADHS bei Erwachsenen ist weiterhin das Thema hier im Podcast mit Carlsson El-Murtadi. In der ersten Folge habe ich mit ihm über Basiswissen, über allgemeines, typisches Erfahren, Erleben, Herausforderungen von erwachsenen Menschen mit ADHS gesprochen und wir haben bereits über die medikamentöse Therapie gesprochen. Heute hier in der zweiten Folge gehen wir zunächst darauf ein, wie kann ich mir ein klein bisschen sicherer werden, eine kleine Selbsteinschätzung bekommen, könnte es sein, dass bei mir selbst ADHS vorliegt oder nicht, was natürlich keinen Arztbesuch und keine ärztliche Diagnose ersetzen kann, das ist klar. Wir sprechen dann über typische, häufige Begleiterkrankungen, Komorbiditäten von ADHS, über ADHS und Partnerschaft sowie die nicht-medikamentösen Therapien. Am Ende setzt Carlsson nochmal einen Akzent, indem er eine ganze Liste mit herausragenden Persönlichkeiten uns vorträgt, mit Menschen, die vermutlich oder auch gesichert ADHS hatten oder haben, um nochmal aufmerksam zu machen auf die großen Stärken und Chancen, die auch ADHS mit sich bringen kann. Wie schon in der ersten Folge werde ich auch heute wieder Timestamps, Kapitelmarken erstellen, die du wahrscheinlich direkt in deinem Podcast-Player ansteuern kannst, wo du direkt zu den Teilen gehen kannst, die dich besonders interessieren im Gespräch. Du findest das auch in der Podcast-Beschreibung und kannst auch manuell natürlich die entsprechende Zeitstelle ansteuern. Wie immer darf der Disclaimer nicht fehlen. Auch die heutige Podcast-Folge ersetzt wieder mal keinen Arztbesuch, keine individuelle Diagnose und Therapie. Carlsson und ich, wir geben nach bestem Wissen und Gewissen unser Wissen, unsere Erfahrungen, unsere Einschätzungen weiter und hoffen, dass das dem einen oder anderen hilft. Was du daraus mitnimmst und wie du das umsetzt, dafür liegt die Verantwortung ganz bei dir. Wir können selbstverständlich keine Haftung dafür übernehmen. Und damit genug der Vorrede, ab in die Folge.
Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark und zwar zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Carlsson El-Murtadi. Wir haben schon über einige wichtige Grundlagen zum Thema ADHS gesprochen und wollen in der zweiten Folge das nochmal vertiefen. Daher noch einmal ein Hallo und herzlich willkommen an dich, Carlsson.
Ja, herzlichen Dank und freue mich auf unseren zweiten Teil.
Ja, ich mich auch. Wir haben für uns zwar erst vor 10 Minuten, aber für die Hörerinnen und Hörer vor ungefähr 4 Wochen den ersten Teil beendet und wir haben schon teilweise auch über die Therapiemöglichkeiten gesprochen bei ADHS, deutlich gemacht, dass bei dieser Erscheinung ADHS tatsächlich Medikamente eine große Empfehlung auch haben, auch im Unterschied zu manchen anderen psychischen Erkrankungen. Und wir wollen jetzt noch mal ein paar Punkte aufgreifen, auch über weitere Therapiemöglichkeiten sprechen. Zunächst aber darüber, wenn ich jetzt den Verdacht habe, ich könnte ADHS haben, wie kann ich das denn unterscheiden, ob das wie relevant das ist, wie wahrscheinlich das ist, ob es quasi das wert ist, dass ich da mich mal gründlich diagnostizieren lasse. Ja, weil wenn ich jetzt so die Symptome anschaue, die wir angesprochen haben, ja, irgendwie, dass ich vielleicht mal impulsiv reagiere. Also wer kennt das nicht? Ja, kenne ich auch schon mal, ja. Oder dass mir vielleicht es langweilig vorkommt, Routineaufgaben im Alltag zu machen, irgendwie die Spülmaschine ausräumen oder die Wohnung putzen oder so. Ja, also das kenne ich auch, ja. Ja. Aber deshalb wollen wir uns jetzt vielleicht nicht alle 80 Millionen hier in Deutschland irgendwie auf ADHS testen lassen.
Ja.
Also was gibt es vielleicht noch an Hinweisen, die helfen bei der Unterscheidung? Lohnt es sich, dem nachzugehen oder nicht?
ADHS kann sich im Alltag auf vielfältige Weise zeigen. Ja? Also sie ist allerdings komplex und eine sichere Diagnose kann nur durch, durch bestimmte Verfahren rausgearbeitet werden. Und dafür gibt es ein sogenanntes Manuell. Also es ist ja die, jetzt wird es manchen Zuhörern nicht sagen, also es gibt Diagnosekriterien, also die ICD-11 und DSM-5. Ja.
Das sind so große Klassifikationen von Erkrankungen,
ja, genau.
Inklusive auch der psychischen Erkrankungen.
Ja. Genau, und da möchte ich, bevor wir jetzt ein bisschen reingehen auf dieses Thema, erstmal sagen, okay, was steht denn da drinnen ungefähr? Ja, also nur ganz kurz darauf einzugehen. Also beide Systeme definieren 3 Hauptsymptome. Unaufmerksamkeit, also Schwierigkeiten, sich über längere Zeit zu konzentrieren, Aufgaben zu organisieren oder Dinge zu Ende zu bringen. Hyperaktivität, übermäßig motorische Unruhe, also auch Schwierigkeiten, ruhig zu bleiben. Und Impulsivität ist das Dritte, vorschnelles Handeln, Unterbrechen anderer oder ja, Schwierigkeiten abzuwarten. Ja. Und für so eine Diagnose müssen diese Symptome, abgeleitet aus diesen Klassifikationssystemen, seit der Kindheit bestehen, in mindestens zwei Lebensbereichen auftreten, also Schule und Zuhause oder Zuhause und Arbeit, und ja, den Alltag der Betroffenen spürbar beeinträchtigen. Ja. Und da möchte ich vielleicht kurz ein Beispiel nennen, spürbar beeinträchtigen im Alltag, was verbirgt sich dahinter? Also ein zum Beispiel ein Erwachsener mit ADHS wird zum Chaos im Kopf im Büro. Ja, also er vergisst wichtige E-Mails, verliert den Überblick über Deadlines oder wechselt ständig zwischen Aufgaben ohne ein Ende, ohne etwas zu Ende zu bringen. Ja. Das ist zum Beispiel, es ist ja belastend dann, ja.
Also ich merke wirklich, das ist ein Thema. Das ist mehr als bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Irgendwie bei mir ist viel mehr Chaos im Vergleich, so kann man sagen.
Genau. Und das sind so Kriterien, man spricht ja auch von den Kernsymptomen, die so im Raum stehen. Und des Weiteren, wie kann man da in die Tiefe gehen? Ja, also es gibt Indizien, ja. Indizien wären beispielsweise, dass im Rahmen einer Diagnostik, dass man sich auch die Zeugnisse mal anschaut aus seiner Kindheit.
Die Schulzeugnisse.
Ja. Dass man sagt, okay, was haben denn da die Lehrer so geschrieben über das Verhalten? Was gibt es da Indizien, ja, dass es da irgendwie Themen gab oder dass man auch vielleicht mit seinen Eltern, sofern sie noch leben, spricht, ob da Erkenntnisse waren, ob da Dinge im Raum standen, vielleicht auch mit Geschwistern spricht
Weil halt ADHS wirklich, also es ist angeboren und das heißt, es zeigt sich dann auch in Kindheit und Jugend schon. Ja, also wenn ich jetzt 38 bin und irgendwie seit 3 Jahren verspüre ich immer eine große innere Unruhe, dann spricht das eher dafür, da steckt was anderes dahinter, wenn die Kindheit diesbezüglich völlig unauffällig war. Ja, aber aufgrund meiner anderen neurobiologischen Prägung bei ADHS kann ich das eigentlich auch im Rückblick mein Leben lang verfolgen. Ja, und deshalb der Hinweis auf die Schulzeugnisse und auf die Eltern bei dir.
Ja, genau. Und es ist ein möglicher Selbsttest. Das ersetzt auf jeden Fall keine ärztliche oder medizinische Diagnose. Es gibt einen ADHS-Selbsttest der WHO. Kann ich, wenn es okay ist, können wir das auch verlinken, vielleicht in dem Podcast.
Auf jeden Fall.
ASRS, ja, und da könnte man entsprechend, das ist ja auch keine Diagnostik in dem Sinne, sondern es sind Indizien, ja. Dieser Test sagt aus, dass entweder könnte etwas vorliegen oder nicht, ja. Ist aber keine Diagnose in dem Sinne, da muss man vorsichtig sein.
Ja, also so eine erste Orientierung.
Genau. Da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Tests, weil die natürlich auch nicht unbedingt so aussagekräftig sind, aber man kann zumindest da so ein bisschen Selbsterkenntnis bekommen und dann auf die Reise gehen und sagen, man spricht mit einem kompetenten Diagnostiker in dem Bereich und kriegt vielleicht durch diesen Fachdiagnostiker eine Diagnose oder auch keine Diagnose.
Gerade bei ADHS bei Erwachsenen können es auch sehr lange Wartezeiten sein übrigens, ja. Also von einem Fall habe ich gehört, hat es 3 Jahre gedauert von der Anmeldung für die Warteliste, bis dann wirklich eine Diagnose erstellt worden ist. Also insofern nicht warten, bis man wirklich Zeit hat, sondern ruhig früher schon mal anmelden und dann die Wartezeit vorbeigehen lassen.
Ja. Genau. Ja, und das ist etwas, was wichtig ist, dass man da sich dann auch zeitnah um Termine kümmert. Ne?
Okay, aber jedenfalls zur Selbstorientierung ein Selbsttest der WHO, den kenne ich selbst noch nicht. Ich werde ihn unten drunter dann verlinken auf jeden Fall. Gut, und insofern also kann man schon sagen, naja, wenn man jetzt keine Lust hat auf Fenster putzen, das ist was, was alle kennen und dass man irgendwie auch ein bisschen prokrastiniert, Dinge hinauszögert, lieber gerade mal mit einem Handyspiel beschäftigt als mit der Steuererklärung. Absolut. Das kennen auch alle. Absolut. Das heißt noch nicht, dass man ADHS hat. Nein. Wenn man aber irgendwo merkt, vielleicht auch in Rückmeldung von außen oder wie auch immer, irgendwie ist das bei mir doch deutlich stärker ausgeprägt als bei den meisten Menschen um mich herum, ja, dann kann sich das schon lohnen, dem mal nachzugehen.
Ja. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast. Also, mal keine Lust, die Spülmaschine ein- und auszuräumen oder die Wäsche aufzuhängen, das ist völlig menschlich. Also, das kennen wir alle. Also, da jetzt einen Schuh draus zu machen und sich dann ADHS ranzubinden, das ist ein bisschen zu viel.
Auf jeden Fall, ja. Das kennt man ja so, wenn man sagt, hier Dr. Google, wenn man irgendwelche Symptome googelt, dann hat man auf einmal sehr viele Erkrankungen.
Ja, genau. Also das ist dann auch wieder gefährlich, ne? Wenn man dann zum Hypochonder wird.
Man braucht schon die gesunde Einschätzung.
Ja, genau.
Okay, gut, das vielleicht dazu, oder? Woran kann ich so ein bisschen merken, ist es sinnvoll, dem Thema für mich mehr nachzugehen? Ja. Kommen wir vielleicht mal, da haben wir am Ende des letzten Gesprächs schon, haben wir das schon gestriffen und haben uns das bewusst für dieses Gespräch noch aufgehoben. Begleiterkrankungen, Komorbiditäten im Fachbegriff, ja. Also wir haben schon das ein oder andere angedeutet, dass es bei ADHS zum Beispiel gar nicht selten auch zu Depressionen kommen kann. Gerade dann, wenn ich nicht verstehe, was mit mir los ist und warum mir bestimmte Dinge schwerfallen oder so. Aber es ist nicht das Einzige, ja. Also führ uns doch mal durch, was sind so typische Begleiterkrankungen, die sich zu ADHS dazugesellen können.
Ja, also man geht davon aus, dass etwa 50-80% der Menschen mit ADHS mindestens eine sogenannte Begleitererkrankung haben. Also wie du erwähnt hast.
50-80% hast du gesagt?
50-80% und bis zu 50% haben zwei oder sogar mehr. Und welche häufigen Begleiterkrankungen in dem Zusammenhang mit ADHS stehen, sind also zum Beispiel das Thema der emotionalen, also ich drücke es jetzt mal sehr, sehr hart aus, also emotionale und Verhaltensstörungen, also zum Beispiel, was ich damit meine, ist opportionelles Trotzverhalten, also auch Kürzel ODD, Häufigkeit 40-50% der Kinder, also Symptome, Widerspruchsverhalten, übermäßige Reizbarkeit, Streitsucht, häufiges Nein sagen und eine Tendenz, also Regeln werden bewusst ignoriert, ja, das ist also liegt bei 40-50% der Kinder Häufigkeit. Und Kinder mit ADHS, die starke Impulsivität und auch dieses emotionale Dysregulation zeigen, sind anfälliger für Trotzverhalten, heißt es ja. Dann auch Störung des Sozialverhaltens ist auch, also das sogenannte Conduct Disorder, CD auch genannt, betrifft etwa 25% der Kinder mit ADHS, besonders bei unbehandelten ADHS, also Symptome, Regelverstöße, aggressives Verhaltensweise, Manipulation, fehlende Rücksichtnahme auf soziale Normen oder die Rechte anderer. Ja. Es gibt auch Stimmungserkrankungen, das ist sehr, sehr ausgeprägt bei Erwachsenen, also Depression, also affektive Störung, wie man das im Fachjargon sagen würde. Depressionen, ja, häufig etwa 20-30% der Erwachsenen. Bipolare Störungen, ja. Also liegen bei.
Bipolare Störungen,
ja. Also okay. Häufigkeit bei circa, das waren 10-20% der ADHS-Betroffenen betrifft es. Und also ganz kurz: Symptome, also Wechsel zwischen depressive und manische Episode. Also extrem hochstimmig, erhöhte Aktivitäten, impulsive Entscheidungen, ja. Und da geht es dann auf und ab, ne? Angststörungen ist ein Thema, zum Beispiel, der sich auch dazu geäußert hat, der ADHS mit Angststörungen hat, ist Justin Timberlake, der Sänger.
Justin Timberlake,
ja. Okay. Der hat ADHS in Kombination mit Angststörungen. Also etwa 30-40% der Menschen mit ADHS leiden an einer Angststörung. Ja. Also Typen meistens der also generalisierten Angststörung. Dann Schlafstörungen ist auch ein Thema. Also das ist etwas, was extrem häufig ist. Also da spricht man von bis zu 75% der Menschen mit ADHS haben Schlafstörungen,
okay, wow,
und Schlafprobleme. Also Einschlafprobleme, Gedankenkarussell, Durchschlafstörungen, erschwerte, also morgendliches Aufwachen, also dieses sogenannte ADHS-Jetlag auch genannt. Also das hat so damit zusammen einen Zusammenhang, also diese innerliche Unruhe und Probleme mit der Selbstregulation, ja. Bei ADHS können also diese Schlafqualität erheblich beeinträchtigen. Also Schlaf wiederum verschärft dann auch, das ist wie ein Teufelskreis, die ADHS-Symptomatik. Ja, und wir haben es schon angesprochen, so ganz kurz nur Substanzgebrauch, also Störungen. Also das ist ja gerade das Thema Sucht. Da ist das Risiko ja auch 2 bis 3 Mal höher als beim Durchschnitt. Ja. Dann haben wir auch ganz oft Lernstörungen und Entwicklungsstörungen, also Lese-Rechtschreibschwächen, Rechenschwächen, Sprachentwicklungsstörungen. Und auch kurz zu erwähnen, Autismus-Spektrum-Störung. Ja, also da gibt es auch etwa 20% der Menschen mit ADHS zeigen auch Merkmale des Autismus-Spektrums. Also es ist nicht alle. Mhm. Das, was ich jetzt hier aufliste, beziehungsweise was ich jetzt erzählt habe, ist ja nicht, dass es alle betrifft, sondern das sind ja Themen, die in dem Zusammenhang oft in Erscheinung treten, ja.
Genau, also das meiste davon betrifft weniger als die Hälfte,
genau,
wie du sagst.
Ja. Genau.
20% Autismus ist trotzdem keine kleine Zahl, finde ich.
Ja. Tickstörung ist auch Tourette-Syndrom, also etwa bei 10-20%. Und es gibt natürlich auch, also gerade die Persönlichkeitsstörungen, da habe ich leider keine Zahlen, aber da geht es eher darum, dass bei emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen Borderline ist ein auch da so ein bisschen reinschaut und auch die sogenannte narzisstische Persönlichkeitsstörung oder narzisstische Persönlichkeitszüge, ja, da könnte sowas auch in die Richtung soweit, wenn es unbehandelt ist, da reinschauen. Und was ganz wichtig ist Komorbiditäten bei ADHS sind nicht also die Ausnahme, sondern die Regel. Und das ist halt sehr entscheidend, das auch zu erkennen, ja. Und oft überlagern auch gewisse Symptome, ja, andere, ja. Steht zum Beispiel.
Also ich habe zum Beispiel, es ist für alle auffällig, ich habe eine Depression und dann wird ganz lang die Depression behandelt und eigentlich steht hinter der Depression noch ADHS.
Genau.
Und das wird dann sozusagen dadurch auch erstmal verdeckt. Ja. Ja? Also man kann jetzt auch umgekehrt sagen, wenn ich jetzt diese Liste von Begleiterkrankungen gehört habe, und davon gibt's was bei mir, dann heißt das trotzdem vielleicht nicht, dass damit schon alles erklärt ist, sondern es lohnt sich vielleicht noch der Blick, steckt da vielleicht noch mehr dahinter.
Ja, und da spricht man von der verzögerten Diagnose. Also oft wird die Begleiterscheinung behandelt, aber die zum Beispiel die Depression, wie du sagst, und während zugrunde liegend eigentlich ADHS unentdeckt bleibt. Was als Praxisbeispiel ist es so, dass junge Frau hat jahrelang zu kämpfen, ist bei verschiedenen Ärzten, keiner der Ärzte erkennt es und sie kommt zu einer Ärztin mit 25, sie ist 25 Jahre alt und diese Ärztin sagt, wir untersuchen jetzt das Thema der ADHS, stellt fest, Diagnose ADHS, also 10 Jahre ist Zeit ins Land gegangen, bis das wirklich dann diagnostiziert worden ist, was ja natürlich auch etwas mit dem Menschen macht, ja. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, gerade auch in der Behandlungsplanung, ja, die Therapie muss auf die spezifische Kombination der Erkrankungen abgestimmt werden. Also zum Beispiel ist es auch wichtig, dass zum Beispiel Suchtverhalten oder Schlafstörungen parallel zur ADHS behandelt werden. Also es ist integrativ auch wichtig, dass man hier also auch nachhaltig dann vorgeht, ne?
Für mich klingt das gerade beim Zuhören schon extrem anstrengend, wenn ich da jetzt mehrere solche Erkrankungen habe und alle angehen muss. Boah, das ist dann schon auch ein Weg, ja?
Ja, Schritt für Weg, Schritt. Klar, das ist ein Weg, ja. Aber möchte da auch Hoffnung geben, es ist zu bewältigen und man kann mit professioneller Hilfe seine Lebensqualität definitiv verbessern.
Wie kann diese professionelle Hilfe aussehen? Wir haben schon im letzten Gesprächsteil gesprochen über die Medikamente. Das brauchen wir gerade nicht zu wiederholen. Aber es gibt auch noch weitere Ansätze. Ein Ansatz, mit dem du dich auch beschäftigt hast, ist Biofeedback. Wie geht es mit Biofeedback bei ADHS? Also wir haben hier im Podcast hatte ich schon mal eine Folge, ich glaube Folge 15, 16 ungefähr sowas, wo es ganz ausführlich um Biofeedback ging, aber nicht im Zusammenhang mit ADHS. Was macht man, wie kann Biofeedback bei ADHS helfen, Karlsson?
Ja, da möchte ich kurz drauf eingehen, weil da muss ich mal anfangen mit der Rolle der Hirnwellen. Ja? Also
der Hirnwellen.
Genau. Mhm. Also es gibt im Gehirn Wellen. Also zum Beispiel bei ADHS sind es die ausschlaggebenden Wellen Theta-Wellen, Beta-Wellen. Und Studien zeigen, dass Menschen mit ADHS oft ein Ungleichgewicht der Hirnwellen haben. Also zum Beispiel die Theta-Wellen. Also diese langsamen Wellen, die mit Tagträumen und Entspannung verbunden sind, sind bei ADHS häufiger aktiv als normal. Also das erklärt, warum Betroffene leicht wegdriften, ja, wie man so sagen würde, und sich schwer auf eine Aufgabe fokussieren können. Dann gibt es diese Beta-Wellen, also die Beta-Wellen, also die schnellen Wellen, die für Konzentration und Wachheit wichtig sind, sind oft wenig aktiv, also besonders im Moment, in dem Fokus gefragt ist. Ja. Und das bedeutet, dass das Gehirn von Menschen mit ADHS oft unteraktiv ist, ja, wenn es darum geht, sich zu konzentrieren und stattdessen in einem Tagtraummodus verfällt, ja. Und genau hier setzt also dieses Thema der Feedback-Therapie an, also Biofeedback ist eine sehr, sehr interessante Ergänzung zur ADHS-Behandlung, also weil es Betroffenen beibringt, ihre eigene Selbstregulation zu verbessern. Also sei es durch die Steuerung ihrer Gehirnaktivitäten, wohl möglich auch abhängig vom Kontext der emotionalen Reaktion, ja. Und besonders für Kinder und Jugendliche ist es eine spielerische und motivierende Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu stärken. Also zum Beispiel, also am effektivsten allerdings ist es, wenn es mit anderen, also Ansätzen wie der Verhaltenstherapie und anderen Ansätzen kombiniert wird, ja.
Also kein ganz alleinstehender Ansatz im Idealfall.
Genau, ja. Ja.
Also Biofeedback, also im Grunde mäße ich Gehirnströme, so verstehe ich das, ja, und bekomme ein Feedback zum Beispiel visuell, und da kommen wir in den Bereich, warum es spielerisch sein kann, je nachdem, wie das Ganze aufgemacht ist, ja, kann ich da eben spielerisch dadurch, dass ich versuche, in meinem Gehirn Dinge zu verändern, sehen, dass sich auf dem Bildschirm etwas verändert, ja.
Genau.
Wir haben schon mal ausführlicher über diese verschiedenen Hirnfrequenzen, diese Wellen gesprochen, hier im Ich-Stark-Podcast in den Folgen, wo es um Neuromeditation ging. Kann man auch gerne nochmal schauen. Auch irgendwo in den 10ern bis 20ern war das, glaube ich,
vielleicht kannst du's ja
von
auch,
den Folgen her.
Vielleicht kannst du es auch verlinken unten.
Noch. Ja, genau, kann ich auch noch unten drunter einsetzen. Genau. Also es ist tatsächlich möglich, Einfluss zu nehmen auf diese Wellen, vor allem mittel- bis langfristig. Ja. Ja. Und mit Biofeedback kann man das unter anderem auch lernen. Manche würden jetzt in dem Fall vielleicht auch von Neurofeedback sprechen. Kann man sich jetzt drüber streiten, was da jetzt das richtige Wort ist. Aber ich glaube, in die Diskussion brauchen wir hier gar nicht einzusteigen. Du hast aber auch schon gesagt, das ist quasi ein Teil, ja, kann in gewisser Weise auch für die Selbstregulation helfen. Aber am besten eben kommt man weiter, wenn man so ein Konzert nutzen kann von verschiedenen Ansätzen. Unter anderem beispielsweise die Verhaltenstherapie, die hast du schon erwähnt. Wie sieht das aus?
Also bei der Verhaltenstherapie hat sich also die Schematherapie für ADHS bewährt. Also die, um vielleicht drauf einzugehen, also die Schematherapie ist eine entwickelte Form der kognitiven Verhaltenstherapie, also die sich auf die Bearbeitung von sogenannten Lebensschemata konzentriert. Ja. Und diese Schemata sind Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster, die sich aus prägender Kindheitserfahrung entwickeln, ja, und unser Verhalten im Erwachsenenalter stark beeinflussen können. Und gerade bei Menschen mit ADHS können ungünstige Schemata entstehen, ja, die den Umgang mit typischen Herausforderungen wie Impulsivität, Konzentrationsproblemen oder emotionalen Themen, also Dysregulation, zusätzlich erschweren. Ja? Und Ziel dieser Schematherapie ist es, diese dysfunktionalen Muster zu erkennen, zu bearbeiten und gesunde Verhaltensweisen aufzubauen und zu entwickeln. Ja? Man muss aber auch hier unterscheiden, also es gibt Unterscheidungen zwischen Schematherapie bei Kindern mit ADHS, wo es dafür auch spezialisierte Jugend- und Kindertherapeutinnen gibt. Also vielleicht ganz kurz darauf einzugehen, um in die Tiefe zu gehen. Kinder mit ADHS erleben häufig Konflikte in Schulen, Familien und auch in Freundschaften, ja, aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihrer Impulsivität, ja. Und diese, also die, diese negativen Erfahrungen können dazu führen, dass sich früh dysfunktionale Schemata entwickeln. Wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich mache immer alles falsch. Ja. Das sind so Glaubenssätze. Ja. Ich bin zu anstrengend für andere. Und die Schematherapie bei Kindern setzt darauf an, also diese negativen Muster frühzeitig zu erkennen und zu verändern. Dabei wird ganz eng mit den Eltern oder anderen Bezugspersonen zusammengearbeitet, weil es ja immer in der Kombination auch steht, ja, so Eltern-Kind-Kombination, ja. Und Ziel dieser Schematherapie bei Kindern ist, emotionale Sicherheit auch zu schaffen. Kinder mit ADHS erleben oft Ablehnung oder Kritik. Du bist nicht genug, du bist zu viel.
Pass doch mal auf.
Ja, pass doch mal auf oder hör doch mal auf. Und Menschen, die natürlich auch eine gewisse Unruhe in sich tragen, erleben oft, dass Menschen dann, dass sie als unangenehm wahrgenommen werden und zu viel. Und da setzt diese Schematherapie dann auch an, auch negative Glaubenssätze zu hinterfragen. Kinder lernen, dass sie nicht falsch oder kaputt sind, ja, sondern dass ihre Herausforderung mit ADHS zusammenhängt, ja, und auch Impulse und Emotionen zu regulieren. Spielerische Techniken, also auch Übungen helfen Kindern, also ihre Impulsivität zu kontrollieren und auf starke Emotionen anders zu reagieren. Wie gehe ich damit um? Und da kommt wieder dieser Punkt, was ich gesagt habe, gerade dabei wird eng mit Eltern zusammen oder Bezugspersonen zusammengearbeitet, Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung, ja, oder Bezugspersons-Kind-Beziehung. Ja. Eltern werden einbezogen, um sicherzustellen, dass sich auch das Kind nicht unbewusst in negative Muster bestärkt, sondern stattdessen eine unterstützende Umgebung zu schaffen. Ja, das ist ganz wichtig. Und praktische Methoden, ja, wie Ressourcenstärkung, ja, Arbeit mit Modi, Kindmodi, ja, also Kindmodi, dahinter verbirgt sich in der Schematherapie bei Kindern gibt es also einen besonderen Fokus auf die Kindmodi, zum Beispiel das verletzte Kind, Gefühl von Traurigkeit oder das wütende Kind, Impulsivität. Also Kinder lernen, diese inneren Zustände zu erkennen und zu benennen, ja. Und auch in der Elternarbeit werden geschult, ja, die emotionale Bedürfnisse auch des Kindes besser zu verstehen und auch die richtige Reaktion auf schwieriges Verhalten zu zeigen, ja, weil es steht ja immer im Raum, es geht ja nicht um dich als oder nicht um das Kind, sondern es geht ums Verhalten. Das ist wichtig zu trennen, ja.
Und also sozusagen der Unterschied zwischen wie man in manchen anderen Zusammenhängen auch sagt, nicht ich bin falsch, sondern mein Verhalten ist falsch, ja. Wobei ich jetzt das Wort falsch ist vielleicht ja, gar nicht so passend gerade.
Ja, ja, schwieriges Verhalten im Kontext, ja. Ja, in diesem, ich weiß, was du auch meinst, also es ist in dem Kontext zu sagen, ein Kind, das sehr impulsiv ist und gleich zuschlägt, ja, das ist falsches Verhalten, ja, das ist damit gemeint, ne? Wie reagiere ich da richtig, ja. Ja. Und der Unterschied jetzt, um das zur Schematherapie bei Erwachsenen zu kommen, ja, um das auch jetzt hier einen anderen Blickwinkel zu bekommen, wie hier vorgegangen wird, ja. Weil das ist ja, da gibt es auch einen kleinen Unterschied. Bei Erwachsenen mit ADHS haben sich diese Schemata oft über Jahre oder Jahrzehnte hinweg verfestigt. Ja. Also die Menschen haben häufig wiederkehrende negative Erfahrungen gemacht. In der Schule, im Berufsleben oder in Beziehungen. Und das führt oft dazu, ja, dass unbewusst immer wieder dass man wieder in alte Muster fällt. Ja. Also ich bin chaotisch und werde es nie schaffen. Also man hat Glaubenssätze manifestiert, die einen, ich sag's mal so, noch weiter runterziehen. Ich bin anderen eine Last. Ich muss mich ständig beweisen, um wertvoll zu sein. Ja. Und bei der Schematherapie bei Erwachsenen soll helfen, also diese festgefahrenen Muster zu erkennen und aktiv zu verändern. Ja. Da geht es also auch darum, verstehen und zu akzeptieren, ja, der eigenen ADS. Weil einfach auch viele Erwachsene mit Scham kämpfen. Ja. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Ja. Und diese Therapie soll dann die Selbstakzeptanz und Verständnis für die eigene, ich sag mal, Neurobiologie verstehen, ja. Ja, also dann auch das Auflösen von wie man sagt, also dysfunktionalen Schemata Also Erwachsene lernen, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und auch gesündere Denkmuster aufzubauen. Ich bin gut, so wie ich bin. Und dann geht es zum Beispiel auch darum, Verbesserung der Impuls- und Emotionskontrolle, ja, also Techniken wie Achtsamkeit, wie du es auch erwähnt hattest in der ersten Folge. Zum Beispiel emotionale Ausbrüche zu minimieren selbstberuhigend auch zu helfen, sich selbst zu helfen, ja. Und natürlich auch Stärkung gesunder Modi. Also Erwachsene lernen sich ja auch auf ihre gesunden Anteile zu konzentrieren, ja. Auf ihre Kreativität, Begeisterungsfähigkeit oder auch auf ihr Einfühlungsvermögen. Und als Beispiel, ja, also bei Erwachsenen liegt ein besonderer Fokus auf den Umgang mit diesem kritischen Elternmodus, ja, Selbstkritik. Ja, ein Erwachsener lernt innere Selbstvorwürfe wie ich schaffe es nie etwas zu etwas oder durch unterstützende Selbstgespräche zu ersetzen, ja. Ich mache Fortschritte, auch wenn es nicht perfekt ist. Ja, also da geht es auch darum, dass man diese dysfunktionalen Glaubenssätze ja dann auch umstrukturiert.
Ja, ja. Ich mag gerne noch ergänzen, also Schematherapie stellst du gerade vor als einen besonders hilfreichen Ansatz bei ADHS.
Ja, ja.
Es ist natürlich nicht der einzige Ansatz, um psychotherapeutisch bei ADHS weiterzukommen.
Ja, ja,
also auch wenn man schaut, es gibt gar nicht so extrem viele Schematherapeutinnen und Therapeuten, ja. Mhm. Man findet die, wenn man danach sucht und so weiter. Trotzdem braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen, wenn es jetzt gerade bei mir um die Ecke keinen gibt oder wenn es hier nur einen gibt und der hat irgendwie ewig lange Wartezeiten oder so, ja. Mhm. Sondern im Grunde diese Dinge, die du genannt hast, die bearbeitet werden, ja, die können natürlich auch mit vielen anderen bewährten psychotherapeutischen Methoden bearbeitet werden, ja, sei es andere verhaltenstherapeutische Ansätze, ja, also Schematherapie ist quasi ein spezieller Ansatz in der Verhaltenstherapie, könnte man sagen.
Genau,
ja.
Genau.
Sei es auch sogar auch mit Ansätzen außerhalb der Verhaltenstherapie. Ja, aber all das, ne, wie du jetzt gesagt hast, Bearbeitung von Glaubenssätzen, von dysfunktionalen Mustern und so weiter, ja. Das ist ja was letztlich eigentlich in jedem Ansatz der Psychotherapie auch funktioniert.
Ja. Ja.
Wichtiger ist vielleicht, falls es möglich ist, wenn ich jemanden finde, Psychotherapeutin, Psychotherapeut, die auch ausdrücklich ADHS als ein Schwerpunktthema hat. Mhm. Das macht es natürlich noch mal einfacher, auch bestimmte Dinge zu erkennen, auch von der Erfahrung dann zu profitieren.
Ja.
Aber auch das ist kein absolutes Muss.
Nein. Ja. Nein. Also da möchte ich auch kurz erwähnen, dass es immer abhängig ist von der Situation, ja, und von der Diagnose und an welchen Schwerpunkt. Ja. Also diese Therapieplanung, es ist unglaublich wichtig, dass eine Therapieplanung individuell auf die Person zugeschnitten ist. Und es ist natürlich auch abhängig davon, wie der Klient, Patient auch mit den verschiedenen Ansätzen auch leben kann. Ja. Passt es zu mir? Passt es nicht zu mir? Kann ich damit umgehen? Und da ist es wichtig, dass man da einfach auch sich da auch damit auseinandersetzt, ne, und dann auch jemanden findet, der sich darauf spezialisiert hat, ein Stück weit. Das ist wichtig, denke ich.
Mhm. Du hast es in der letzten Folge schon erwähnt, ich möchte es nochmal ganz kurz ergänzen, damit das nicht untergeht. Wie bei vielen Themen, hatten wir schon oft hier im Podcast, Lebensstilaspekte spielen eine große Rolle. Ja? Ernährung hast du schon erwähnt, Bewegung. Mhm. Ja, ich habe beispielsweise von einem Mediziner die Aussage gehört, am besten mit ADHS, am besten 3 bis 4 Mal die Woche Sport, jeweils 45 Minuten. Das ist schon viel, ja. Kann sich aber auch wirklich stark auswirken.
Ja,
gerade Sport erleben viele Menschen mit ADHS als äußerst hilfreich.
Ja.
Ja? Dann aber auch, wie du sagst, auch Struktur oder Apps. Ich sehe das zum Beispiel in diesen Dokus, die ich mir so angeschaut habe, fast immer kommt das vor irgendwo, dass dann allein schon, um an die Medikamente zu denken oder auch an andere Themen, sich Menschen dann einen Wecker stellen, eine App nutzen, ja, oder dass für Medikamente ein Döschen genommen wird mit einer Zeitschaltuhr, wo man dann weiß, okay, wie lange ist das her, dass ich das letzte Mal da dran war, ja, oder auch, dass es Teil meines Tages ist, eine Struktur für den nächsten Tag zu erstellen, die mir dann hilft, dann Schritt für Schritt am nächsten Tag voranzugehen, ja, bis hin manchmal zu solchen Details wie, okay, erst duschen, dann Zähne putzen, solche Geschichten, ja, dass ich wirklich mich Schritt für Schritt daran orientieren kann und mich dadurch ein bisschen weniger von meiner Impulsivität davon abbringen lasse, erfolgreich durch den Tag zu kommen, ja. Kann ein Thema sein, muss nicht in jedem Fall sein. Wir haben auch, ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber die meisten werden es wissen, es gibt ja nicht nur ADHS, sondern auch ADS, also ohne Hyperaktivität, da geht es dann mehr um die fehlende Aufmerksamkeit, dann gibt es eben die Variante, wo Hyperaktivität und Impulsivität im Vordergrund steht und auch nochmal die kombinierte, wo wirklich dann alles beisammen ist, ja. Genau, und je nachdem, was die individuelle Ausprägung angeht, die individuelle Lebenswelt, auch individuelle Begleiterkrankungen, über die wir heute schon gesprochen haben, helfen dann auch nochmal verschiedene Ansätze besonders gut oder vielleicht auch weniger gut. Gut, wenn ich jetzt nach dieser Zusammenfassung mal rübergehe, wir wollten auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, was Partnerschaften angeht. Und es ist auch vielleicht wichtig zu erwähnen, es gibt Unterschiede natürlich, wie ADHS ausgeprägt ist bei den Kindern oder bei den Erwachsenen. Beispielsweise dieses Stichwort Zappel, Philipp, was du mal erwähnt hast, die starke körperliche Aktivität. Das wird meist gelernt, dass das dann bei Erwachsenen weniger stark ausgeprägt ist. Ja.
Ja.
Trotzdem prinzipiell andere Symptome von ADHS sind weiterhin da, können auch zwischen Männern und Frauen unterschiedlich sein. Ja, gerade bei Frauen wird es häufiger noch übersehen als bei Männern, meines Erachtens. Ja.
Ja. Diese Unruhe, dieses Zappeln, also dieses geht von, man sagt von innen in eine, also von außen in eine innere Unruhe bei Erwachsenen. Bei den Kindern zeigt sich's in Zappeln. Und durch das Erwachsenwerden wird es dann nach innen verlagert, heißt es oft. Ja, dann hat man eine innere Unruhe. Also man zappelt nicht mehr so viel, man hat gelernt, damit umzugehen, aber sie ist nach innen verlagert worden.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung, denke ich, ja, für eine wichtige Veränderung, die passiert. Okay, dir war auch ganz wichtig, und dem kann ich mich natürlich nur anschließen, dass wir über ADHS und Partnerschaften sprechen. Warum?
Ja, also gerade geht es darum, dass oft auch Partnerschaften scheitern aufgrund dieses Störungsbildes eines Betroffenen. Ja, und obwohl sich Menschen dann auch wirklich sehr lieben, es da auch nicht mehr weitergeht für manche. Ja. Und da mache ich auch immer den Vorschlag, oder dass gerade wenn ich merke, dass hier auch die Partnerschaft drunter leidet, dass sich der Betroffene oder die Betroffene sich dann auch in eine Paarberatung begeben, um sich da auch Unterstützung, professionelle Unterstützung zu holen, ja, und um Wege zu finden, mit diesem Störungsbild dann auch umzugehen, ja. Und das ist ja eine ganz typische Herausforderung, was ich auch gesehen habe, ist also das Thema, ja, Vergesslichkeit, Impulsivität, Ungleichgewicht auch in der Aufgabenverteilung zu Hause, also, und dann ein ganz großes Thema emotionale Unerreichbarkeit, ja.
Man kann sich auch vorstellen, also auf der einen Seite gibt es das natürlich, dass sich ADHS-Paare finden, ja, und mein Partner ist ähnlich wie ich und irgendwie können wir uns dadurch besser verstehen und auch zusammenbleiben. Ja. Aber es gibt auch genau das andere, ja, das habe ich immer wieder mit den Paaren, die zu mir kommen, jetzt nicht nur bei ADHS, aber dass sich ja, wie man so sagt, Gegensätze anziehen. Ja. Mhm. Der eine steht für Spontanität, für Abenteuerlust, für Impulsivität, ja, sozusagen in unserem Beispiel jetzt etwas mehr die ADHS-Seite sozusagen, ja. Und der andere ist vielleicht jemand, der für Ordnung, für Planung, für Sicherheit auch in dieser Weise steht, ja. Und am Anfang ist das dann attraktiv. Der andere bringt was in mein Leben, was noch nicht da ist. Und dann kann es aber passieren über die Jahre, polarisiert sich das auf. Ja? Mhm. Derjenige, der sowieso für Ordnung steht, der braucht jetzt überhaupt nicht mehr sich um Spontanität zu kümmern, weil das macht ja der andere. Ja? Der steht jetzt 100% oder 110% für Ordnung und der andere braucht jetzt sich überhaupt nicht mehr um Struktur zu kümmern, weil dafür gibt es ja den einen. Ja. Ja. Und wenn sich das so stark auspolarisiert, dann kommt es dann zu Konflikten. Ja, dann und dann wird es schwierig, ja. Und dann ein Teil des Weges, da rauszukommen, ist anzuerkennen, okay, eigentlich kennen wir beide auch den anderen Teil und wieder mehr dahin zu kommen, wie es am Anfang war, dass auch der andere Teil, also wenn ich der Geordnete bin, dass ich auch ein bisschen für Spontanität stehe, ja, und dass ich aber sozusagen meinem Partner auch dann umgekehrt erlaube und zumute, auch auf seine Weise auch ein bisschen für Ordnung zu stehen und so weiter. Ja. Dass man wieder mehr dahin kommt, das gemeinsam zu nutzen, die Chancen, die jeder bietet mit seinem Profil, und weniger in diese völlig diametrale und im Extremfall dann irgendwann auch feindselige Unterschiedlichkeit. Das ist natürlich ein Teil davon.
Ja, das ist ja auch, was ich so immer wieder raushöre, ist also, dass ganz oft in Beziehungen, wird ADHS oft als emotionale Unzuverlässigkeit wahrgenommen.
Ah, ja.
Und also gerade bei Männern, die vergessen wichtige Termine, ja, und oder hören unaufmerksam zu oder handeln impulsiv, was natürlich bei der Partnerin oder Partnern Frust auslösen kann, ja. Und das ist ja auch so ein Thema gerade bei Männern, ja. Also in meiner Praxis ist ja mein Schwerpunkt Männer und Väter, und da gibt es einige Herausforderungen, gerade wenn ein Mann, ein Vater dann eine Diagnose ADHS hat. Ja, die Rolle als Vater zum Beispiel ist für Männer mit ADHS oft eine extrem große Herausforderung, weil sie strukturiertes Handeln erfordert. Also zum Beispiel Hausaufgaben überwachen, Routinen einhalten oder Spielzeiten managen oder was auch immer, ja, oder es zu organisieren. Mhm. Und Kinder fordern zum Beispiel auch Aufmerksamkeit, ja, und Geduld und Organisation. Und das sind alles Bereiche, in denen Männer mit ADHS selber Schwierigkeiten haben können. Ja, und da ist ja auch diese Thematik, wo dann auch oft dann große Konflikte entstehen, ja. Und da fühlen sich dann die Männer auch sehr, sehr, Väter und Männer dann auch sehr schnell überfordert, reagieren impulsiv und haben oft auch Schuldgefühle, ja. Ich bin nicht genug. Auch das Thema der emotionalen Erreichbarkeit, ja, und schafft dann auch Selbstwertproblematiken, ja. Und
ja, und da ist es besonders dann eine starke Herausforderung, wenn es keine Diagnose gibt. Ja? Ja. Wenn man nicht so nachvollziehen kann, ist man so unterschiedlich.
Genau.
Ja. Nicht, dass die Diagnose jetzt der große Schlüssel wäre, ja, aber so erlebe ich es bei verschiedenen psychischen Erkrankungen. Wenn eine Diagnose da ist, fällt es leichter, das zu akzeptieren. Ja, vor allen Dingen fällt es dann leichter zu akzeptieren, okay, der andere kann wirklich gerade nicht. Ja, der andere wird vielleicht nie so strukturiert sein wie ich. Ja, der andere ist vielleicht aufgrund seiner Depression, fällt es dem gerade unglaublich schwer, einfach nur morgens das Frühstück herzurichten für die Kinder oder so. Ja, und dann ist er eigentlich schon durch für den Vormittag.
Und da möchte ich gerne so ein paar Tipps geben, also praktische Tipps. Also
gerne. Vielleicht darf ich eine ganz kurze Einordnung vorher noch geben. Und zwar, also was die Diagnose angeht, weil es gibt quasi zwei Fallen. Ja. Die eine Falle ist, ab sofort immer alles mit der Diagnose zu erklären. Ja. Guck, ich habe ADHS oder auch von mir aus eine andere psychische Erkrankung. Ich kann einfach nicht anders. Ja. Und wenn ich das so stark mache, dass mein Partner nicht mitbekommt, dass ich mich trotzdem auch bemühe und anstrenge, weil das müssen wir alle. Also
sehr gut oder ohne psychische Erkrankung. Sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut. Gerade wenn Kinder da sind, ist es immer anstrengend. Das ist so, ja. Und also das ist die eine Falle sozusagen. Die eine Falle ist, alles dann damit zu erklären. Ja. Und sich immer auf dieses Thema zurückzuziehen. Und das wird mit Sicherheit den anderen Partner ermüden, resignieren und auch irgendwann dann doch für Unverständnis dann sorgen. Ja, also es ist immer wichtig, dass beide mitbekommen, der andere mit dem, was jeder so an Themen hat, jeder hat ja welche, der andere bemüht sich, der andere strengt sich an, der andere gibt das, was er kann. Ja, so ungefähr. Ja, inklusive natürlich hoffentlich gewisser Pausenzeiten, was sowieso schwierig ist bei jungen Familien. Ja, so, das ist die eine Falle. Ja, also nicht alles mit der Diagnose erklären. Ja, die andere Falle wäre, dann die Diagnose zu wenig ernst zu nehmen und trotz Diagnose zu versuchen, irgendwie genauso zu funktionieren wie jemand ohne diese Diagnose.
Ja.
Das wird auch nicht funktionieren. Ja, also da geht es um eine gewisse Balance und um eine gewisse gesunde Einordnung, prinzipiell mal für alle psychischen Erkrankungen. Ja, okay, die Einordnung war mir noch wichtig. Jetzt bitte gern du mit den praktischen Tipps.
Ja, praktische Tipps kurz vielleicht zu erwähnen. Also Selbstakzeptanz, ja, der erste Schritt ist, das ADHS zu verstehen und anzunehmen und als Teil seiner eigenen Persönlichkeit auch zu sehen. Es geht nicht darum, normal zu werden, sondern die eigenen Funktionsweise selbst also zu akzeptieren und gezielt daran zu arbeiten, wie du sagst, in die Selbstwirksamkeit zu gehen und zu sagen, wie kann ich meine Lebensqualität auch ein Stück weit verbessern und auch in dieser Dynamik, in der Familiendynamik. Und das Unterstützung suchen ist sehr wichtig, auch Paarberatung, unter anderem auch therapeutische, ärztliche und auch Selbsthilfegruppen aufsuchen. Und es gibt auch ein großes Netzwerk an Menschen, die gleichen Herausforderungen haben und das kann unglaublich hilfreich sein. Strukturen, Organisation, da hast du auch erwähnt, also es gibt Tools, Apps und andere Möglichkeiten hier auch einzusetzen, Impulskontrolle auch zu üben, Achtsamkeit und Atemübungen können da helfen, Kommunikation in der Familie offen mit der Partnerin und dem Partner über ADHS sprechen, gemeinsam Lösungen finden, regelmäßige Gespräche und auch eine klare Absprache können definitiv helfen, Konflikte zu vermeiden und auch was ganz wichtig ist, ist Zeit für sich selbst, ja, also und auch Energie zu tanken, auch Waldbaden vielleicht auch zu betreiben und medikamentöse Therapie mit einem Facharzt abzustimmen, eventuell, ja. Das sind so Themen, die ich jetzt mal so einwerfen möchte gerne. Ja,
schon viele wichtige Themen. Ich möchte auf eins nochmal eingehen, was du vorhin schon mal erwähnt hast. Die Verbindung von Impulsivität und emotionaler Unerreichbarkeit war so ein Stichwort. Gibt es nicht nur bei psychischen Erkrankungen, aber eben auch da, dass das Gefühl ist eines Partners, ich komme an den anderen nicht so richtig ran. Ja. Bei ADHS kann das auf seine Weise auch passieren. Ja. Da grundsätzlich, ich meine, du sprichst gerade mit jemandem, der in der emotionsfokussierten Paartherapie sehr viel Chancen sieht und damit arbeitet. Ja. Was da wichtig ist, ist dieser eine Schritt erstmal, sich selbst innerlich zu erkunden, ja, die eigene emotionale Welt besser zu verstehen. Klammer auf, das wird mit Unterstützung, mit professioneller Unterstützung wesentlich besser gelingen als ohne, Klammer zu, ja. Um dann auch gemeinsam in der Lage zu sein, darüber zu sprechen, ja. Je mehr ich davon verstehe, was in meinem Partner passiert, desto mehr verstehe ich meinen Partner an sich und kann mit meinem Partner auch ein Team sein. Ja, kann auf das, wo seine Ängste, seine Scham, seine Bedürfnisse sind, auf all das viel mehr Rücksicht nehmen. Und so können wir uns viel besser aufeinander einstimmen. Ja, also den Aspekt möchte ich unbedingt noch erwähnen. Und der ist gerade, wenn sowohl bei psychischen Erkrankungen als auch bei Neurodiversität, einfach neuronaler Unterschiedlichkeit nochmal besonders wichtig, finde ich. Ja.
Vielleicht auch abschließend, vielleicht auch dieses Thema, was mir wichtig ist, auch zu sagen, Chancen statt Schwächen zu sehen.
Ja, gibt's viele.
Und ADHS ist keine Schwäche, sondern ein wie wir es definiert hatten jetzt in diesem Podcast, ein anderes Betriebssystem des Gehirns. Ja, es bringt Herausforderungen mit sich, aber auch viele Stärken wie Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, und viel Energie. Ja, und der Schlüssel liegt darin, die eigenen Schwächen zu akzeptieren und die Stärken bewusst zu nutzen. Ja, wenn ich jetzt diese positiven Seiten von ADHS sehe und also Menschen mit ADHS haben oft ganz besondere Stärken, die durch logische Besonderheit entstehen, ja, also Kreativität, auch dieses Thema der hohen Energie, ja, also wenn Sie für ein Thema brennen, können Sie unglaublich Mengen an Arbeit leisten, manchmal in Rekordzeit, ja, Leidenschaft auch, ja, also sie stürzen sich mit Begeisterung in ihre Interessen und stecken andere mit Energie auch an, ja. Und auch das Thema der Spontanität ist auch der Impulsivität natürlich geschuldet und kann auch etwas Positives sein, ja. Und wenn ich Menschen mit, also wenn ich mich mal so auch umschaue aus der Historie, aus der Geschichte, was für Menschen, ja, mit ADHS, was die Außergewöhnliches geleistet haben, obwohl sie so eine große Herausforderung hatten, ja. Zum Beispiel wird Albert Einstein, ja, man geht davon aus, dass also es gibt zwar keine formelle Diagnose, aber viele Historiker vermuten, dass Einstein ADHS hatte, ja. Also okay, seine Konzentrationsprobleme und seine Schwierigkeiten in der Schule kombiniert mit ausgewogener Kreativität und unorthodoxem Denken, also passend zu einem ADHS-Profil, ja, oder Thomas Edison. Das ist ein Erfinder gewesen, der Glühbirne, ja, war bekannt für seine Hyperfokussierung auf Projekte. Ja.
Ich glaube, er hat auch das Kaugummi erfunden. Ja,
ja, also dann auch ein bekannter Unternehmer, der hat sich mal öffentlich zu seinem unruhigen Geist geäußert, aber Elon Musk zum Beispiel, ja.
Der hat ADHS. Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, er hat sich nicht offiziell dazu geäußert, aber er hat sich öffentlich über seinen unruhigen Geist und seine impulsiven Entscheidungen gesprochen. Okay. Also er hat keine ADHS-Diagnose bestätigt, aber er hat halt typische Merkmale, also Hyperfokussierung, Risikobereitschaft, Kreativität. Schauspieler wie Jim Carrey, ja, hat offen auch darüber gesprochen. Ja. Er sagt, also Jim Carrey hat auch gesagt, dass er eine ADHS-Diagnose hat. Ja. Emma Watson, Schauspielerin, hat auch sich dazu geäußert, hat auch gesagt, sie hat schon sehr früh mit Medikamenten angefangen. Justin Timberlake, ja, ist auch jemand, der ADHS in Kombination sogar mit Zwangs- und Angststörungen erlebt, ja, und ist sehr erfolgreich in der Musik- und Filmindustrie. Michael Phelps, ja, Schwimmer, Olympiasieger. Will.i.am, Musiker von Black Eyed Peas, ja, hat offen über seine Diagnose gesprochen. Richard Branson, Gründer von Virgin Group, ja, also der Unternehmer, hat auch selbst gesagt, dass er ADHS hat. Man vermutet, dass auch der Gründer von IKEA ADHS hat. Man vermutet auch, dass Lionel Messi, es gibt also Hinweise in Bezug auf seine Kindheit, er hat sich also nie dazu geäußert, aber es gibt ein Gerücht. Walt Disney heißt es, also hätte auch ADHS gehabt. Und Alexander Graham Bell, der auch das Telefon erfunden hat, wird oft auch mit ADHS in Verbindung gebracht. Also
wirklich lange Liste.
Ja, ja, und was haben diese Menschen alle gemeinsam? Ja? Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer ADHS-bedingten Eigenschaften wie Kreativität, Hyperfokus und hohe Energie und einem gewissen Risikobereitschaft haben diese Menschen in ihren Bereichen herausragende Leistungen erbracht. Ja, also und sie zeigen also uns allen ein Stück weit, dass ADHS nicht nur Herausforderung, sondern auch ein besonderes Talent und mögliche Potenziale auch mit sich bringt. Ja, und ja, für mich jetzt abschließend zu sagen, also Christian, Menschen mit ADHS haben ein anderes Betriebssystem, ja. Also wenn sie also lernen, ihre Herausforderungen zu managen und ihre Stärken gezielt einzusetzen, können sie genauso erfolgreich sein, wenn nicht sogar erfolgreicher als jeder andere. Und mir ist wichtig, auch noch eins zu sagen, Eltern, die mit der Diagnose ihrer Kinder konfrontiert sind in Bezug auf ADHS, sollten auch diese Seite berücksichtigen und die Stärken ihrer Kinder auch fördern. Ja? Das ist, denke ich, auch wichtig zu sagen, ja, dass wir hier nicht in einer Einbahnstraße sind.
Absolut, ja. Also insofern, man kann auch zusammenfassen, jemand mit ADHS ist nicht irgendwie schlechter, sondern halt anders. Ja?
Genau.
Und es ist, denke ich, für uns als Gesellschaft insgesamt eine enorme Bereicherung, dass wir so unterschiedliche Profile haben als Menschen. Mhm. Ja. Umso wichtiger zu verstehen, warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere. Daher auch die Einladung an Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Menschen kennt, die euch jetzt eingefallen sind bei dieser Folge, ja, wo ihr denkt, oh, interessant, vielleicht hat der Max, vielleicht hat die Tanja oder wer auch immer tatsächlich auch mit ADHS zu tun, ja, dann gebt ihnen doch ruhig mal den Tipp, wenn das zu eurer Beziehung passt, ja, ob es nicht eine Idee sein kann, das mal zu erkunden. Denn das haben wir jetzt einige Male schon gesprochen, es wird oft lange nicht erkannt und wenn es dann erkannt wird, stehen einfach deutliche Chancen drin, dass das Leben leichter wird. Hm. Würdest du jetzt sagen, Karlsson, wenn du nochmal zurückschaust, über was wir alles so gesprochen haben, ich meine, wir können natürlich noch stundenlang über das Thema sprechen. Wir haben an vielen Stellen, haben wir uns bewusst kurz gefasst, das ist klar. Aber so trotzdem denke ich, vieles Wichtige haben wir gesagt. Mhm. Fällt dir was auf im Rückblick, wo du sagst, ah, das fehlt eigentlich noch, das sollte unbedingt nochmal jetzt zum Abschluss gesagt werden? Oder das magst du als Abschlussimpuls, als Abschlussaufruf, wie auch immer, nochmal jetzt ans Ende stellen?
Also ich habe jetzt eigentlich, was mir wichtig war, das, Christian, ist eigentlich dieses Thema, was wir jetzt gerade, was ich jetzt gerade vorgetragen habe, dass man hier nicht in eine Situation verfällt, in der man sich als Opfer sieht, ja. Das war mir wichtig und dass man das als Chance auch nutzt und dementsprechend auch da auch im therapeutischen Kontext sich damit auseinandersetzt, ja, und ja. Wege findet, da auch seine Lebensqualität zu verbessern. Ja, und das hat auch jeder verdient. Und da gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, Möglichkeiten und Wege und nicht wie vor 20 Jahren, ja, oder vor 30 Jahren, wo der Zappel Philipp da stigmatisiert worden ist, ja.
Ja, also ADHS bietet Chancen und Stärken.
Genau.
Ausrufezeichen.
Genau.
Ja. Mhm. Danke, finde ich einen sehr, sehr wichtigen und wertvollen Blick. Hat, denke ich, auch viel Entlastendes auch.
Ja.
Okay, ja, schön. Ich denke, es ist wieder eine ganz bereichernde neue Doppelfolge in dem Fall in unserem Podcast, im Ich-Stark-Podcast. Ich möchte dir, Karlsson, danken als Gast für deine Vorbereitung, auch für unseren Austausch im Vorfeld und dass du diese Folge hier beigetragen hast. Ja, wie gesagt, unten drunter, wer mehr zu dir erfahren möchte, findet dich dort, praxiskarlsson.de, werdet ihr in den Shownotes auch sehen. Du begleitest als Heilpraktiker für Psychotherapie Menschen in deiner Praxis in Ottobrunn, insbesondere Männer und Väter und mit einem Fokus auf Resilienz und Bindungstherapie. Ansonsten vielen Dank nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, dass es in der letzten Zeit, auch im ganzen letzten Jahr, zu wenig Folgen gab. Ich will das wieder ändern und ich glaube, es stehen wirklich die Chancen ganz gut, dass sich das auch jetzt wieder ändert, denn vieles ist geschafft und jetzt können bei mir Dinge wieder besser in ihren Bahnen laufen. Ich bin privat umgezogen. Ich habe einen neuen Praxisstandort aufgemacht, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Und jetzt freue ich mich auch wieder drauf, hoffentlich wieder mehr Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ich hoffe, dass es kein leeres Versprechen ist, aber ihr werdet es merken. Also vielen Dank an alle und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal. Danke dir auch, Karlsson.
Danke dir, Christian. Eine gute Zeit euch allen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier nochmal der Hinweis auf die ausführlichen Links und weiterführenden Informationen, die du in der Podcast-Beschreibung finden wirst und über die Links dort auch ansteuern kannst. In einer der nächsten Folgen hier im Podcast wird es darum gehen, wann Streit in der Beziehung keinen Sinn hat. Aber auch einige weitere Themen sind wieder in Planung. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.